Okay, Jesaja 40. Wir haben jetzt die Gerichte haben wir jetzt durch, also nichts essen, sondern ist schon, ne? Gottes Zorngerichte über sein Volk und über die Heidenvölker. Dann hatten wir jetzt so ein bisschen Action drin, die letzten vier Kapitel, ne? Geschichte von, excuse me, von Hiskia, dem König, ne? Von seiner Glanzzeit und von, naja, seiner wenigen glänzenden Zeit. So, und die restlichen Kapitel jetzt so ein, sind einfach nur ein Geschenk, einfach nur ein voller Segen für Gottes Volk, aber auch für alle Heidenvölker. So ein, ich weiß auch nicht, ich glaube, im Alten Testament, was ich bis jetzt gelesen habe, ist Jesaja 40 bis zum Ende, das Schönste, was Gott uns und das Mächtigste, was Gott uns Menschen geschenkt hat, so ein, wie Jesus ist. Da lernst du deinen Liebling am besten kennen, dein König, dein Hirten. So, so wie er da beschrieben ist und wie sein Herz hier blüht, so ein, ich finde, das kommt sogar noch mehr raus als in den Evangelien, wenn ich da durchgehe. Und Jesus beobachtet, er lebt das da alles, aber Jesaja ist echt ein Schatz so für die ganze Christenheit, weil hier erfährst du Seiten von unserem Herrn, so die du sonst nur erahnst. So. Von daher hoffe ich, du freust dich genauso wie ich, einfach Jesus besser kennenzulernen. Ne? Und das Schöne ist, 1000 Jahre vorher hat sich Jesus hier schon offenbart als Gott und als Messias, als Hirte. Es ist wie im Neuen Testament, als ob du im Neuen Testament liest. So. Also von daher hoffe ich, es wird nicht zu langweilig für euch, Jesus zu betrachten. So. Für mich ist das nicht. Also Jesaja 40, Vers 1. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet. Ja, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Das, was wir jetzt, was durch Jesus gekommen ist. Der Mensch hatte Schuld und der Mensch musste für seine Schuld bezahlen. Und du kennst das, du sündigst. Und jede Sünde, egal ob sie so klein ist oder riesengroß, kostet was. Jede Entscheidung, die wir für Gott treffen, hat eine Wirkung. Und jede Entscheidung, die wir gegen Gott treffen, hat auch eine Wirkung. So, ne, und bei Sünde muss man Konsequenzen tragen. Nicht alle vielleicht hier, aber spätestens, wenn man vor Gott steht, dann. Was denn der Mensch war am Ende, die Menschheit war tot, komplett tot. Da war keine Chance mehr. Da war nur noch Zorn vom Schöpfer. So. Die Menschen haben sich bemüht und haben sich angestrengt, aber sind immer wieder gefallen. So. Und auch Jerusalem, Gottes eigenes Volk, zu dem er persönlich gesprochen hat durch Propheten, sind immer wieder gefallen, haben es nicht geschafft, Gott zu gefallen. Und die Menschen waren verzweifelt. So. Und ich kann es verstehen. So. Aber dann kam Gott, und Gott ist zu den Menschen gekommen, und wenn du Jesaja jetzt liest, dann siehst du, hier ist noch die Zorneszeit, und trotzdem redet Gott so liebevoll und voller Hoffnung zu seinem Volk. So, nicht du musst es jetzt mehr tragen, sondern ich. So, das wird uns immer wieder sagen. So, ich werde deine Schuld tragen. So, ich werde sühnen. Ich werde dich daraus helfen. So, ich werde dich ziehen, mein Volk, mein Kind. So, und Gott, das ist Gottes Herz. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Menschen hast, der gemein ist zu dir und bösartig und dich ärgert und nicht dein Freund ist, sondern gern dein Feind, ganz bewusst, dann tut das weh, ne? Und das belastet einen Christen. Ne? Jemand, der Freundschaft will und Liebe und Frieden so sucht und Gnade und Güte und Barmherzigkeit, so ein, der fühlt sich unwohl und ist beplagt, so ein, ne, wenn er in genau dem Gegensatz leben muss. So. Und wenn du das noch nicht hattest, dann mach dich drauf gespannt, es wird noch kommen. Wir alle müssen da durch, ne? So ein, weißt du, aber da ist Gott so, der ein Fenster öffnet und der einen Weg rausholt. Und ich bin da so dankbar für. Gott hat gesagt, ja, du musstest leiden, mein Schatz. Ich musste dich zu den anderen Völkern bringen, Jerusalem. So, und ich musste die Völker zu dir bringen, dass sie dich scheren, dass sie dich läutern, dass sie dich zerteilen, so, und verstreuen. So, aber ich habe einen Plan. Weißt du, und wenn du durch schwere Zeiten gehst, dann mach dir das echt immer wieder bewusst, wenn Gott hat einen Plan. Und wenn du bedrückt bist und bedrängt, dann mach dir das immer wieder bewusst, Gott hat einen Plan. So, und Gottes Herz ist nicht von uns abgeneigt. Nie. So, vor allem, weil eins für uns ist, was Israel hier zu der Zeit noch nicht hatte, wir haben Erlösung. Nirgendwo in der Welt, egal bei welchen Göttern du guckst, gibt es Erlösung. So, auch beim Schöpfer gibt es hier Erlösung. Bei diesem einen Weg, den Gott, der Schöpfer, seinen Menschen gegeben hat, da ist Erlösung. Und da ist Schuldlosigkeit und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das muss ich mir klar machen. Ich bin heilig und ich bin gerecht, weil ich mit Jesus bekleidet bin und auf ihn vertraue und ihm folge. So, ich sehe mein Elend, ich sehe meine Armut und meine Blindheit und mein Stolz. Aber trotzdem zählt das nicht mehr. Weil mein Herz ist auf Jesus gerichtet und folgt ihm nach und wird verändert, Stück für Stück. Gott lächelt auf uns herab. Und wer sich bestraft fühlt von seinem Gott, der ist gerade blind und hat kein Vertrauen mehr. Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Bis Vers 4. Ne? Woher kennt ihr das? Jemand im Neuen Testament hat das gesagt. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, so breitet den Weg. Johannes der Täufer, ne? Hat das gesagt. Er hat gesagt, ich bin die Stimme in der Wüste, ne, die den Weg vorbereitet. Für Gott, den der kommt. Und ich finde es so cool, weil hier steht, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Ne? Jesus ist Gott und Jesus ist der Weg. Und du musst dir das reinziehen. Es gab nur einen einzigsten Weg, dass der Mensch wieder zu seinem Schöpfer kommen kann. Und das ist, indem Gott zu einem Menschen wird. Um die Schuld des Menschen zu tragen und zu bezahlen. Das ist der Hammer. Und Gott selbst spricht hier durch Jesaja und sagt, ja, ich komme. Und damals war es so, wenn der König kam, damals gab es keine befestigten Straßen. Es gab in den größten Städten vielleicht Pflastersteine oder so. Aber normalerweise waren es eher so Feldwege, ne? Und wenn ein König angekündigt hat, dass er in die Stadt kommt, dann war das ein Highlight, das war eine Ehre für die Stadt. Ne? Und alle in der Stadt haben sich gefreut. Also sind sie auf die Feldwege raus, so weit wie ihr Bezirk ging, und haben, ne, wie es im Feldweg so ist, diese coolen zugemacht, ne, Plan gemacht. Und alle Bäume, alles, was im Weg war, zur Seite geräumt. Alle kleinen Hügel, die entstanden sind, haben sie abgetragen. Weil sie wollten, dass der König so bequem wie möglich in die Stadt kommt. Ne? Und wenn es ein guter König war, haben die gejubelt und sich gefreut und haben die Arbeit mit Freuden gemacht. Ne? Und genau so hat Johannes ausgerufen, ebnet den Weg. Und dieser Weg sind unsere Herzen, die Herzen der Menschen. Ne? Wo er sagt, ebnet den Weg für den König, der kommt. Ebne dein Herz, bereite dein Herz vor, tu Buße. Dreh um zu deinem Gott, und dann bist du bereit und du kannst mit deinem König fahren. Der König kommt. Genauso wie Jesus sagt, ich komme bald. Unser Gott kommt. Und deswegen müssen wir unseren Weg auch ebnen. Seinen Weg. Ne? Auf den wir gehen. Weißt du, und da ist so viel Gerümpel auf unserem Weg. Ne? Und der muss weg. Der muss einfach zur Seite. So viel Ablenkung, so viel Sachen, wo wir unser Herz dran verschwenden oder unsere Zeit, so viel Dinge, die uns so wichtig und kostbar sind, ne? Wo wir so investieren, auch Menschen vielleicht, Meinungen über uns, so, oder Beziehungen, die vielleicht gar nicht so gut sind, oder Hobbys oder sonst irgendwas, ne? Unser Name oder Geld oder sonst irgendwas, keine Ahnung. So, jeder weiß, was für Gerümpel er hat auf seinem Weg, ne? So. Aber das ist Jesus Ruf für uns, so ein heiligt euch, ebnet den Weg, werdet heil, so ein macht freie Bahnen, so ein. Und auf Jesus seinem schmalen Weg, der ist eben. Und wir können dankbar sein, weil wir kennen das doch, oder? Ich komme davon nicht los. Ich kann meinen Weg nicht ebnen. Ich kann, schaff's nicht. Das ist, als ob ein riesen Baumstamm mir vorm Weg liegt und ich möchte gerade und schnell gehen, wie ein Dauerläufer. So, aber ich hänge da dran und ziehe an diesen Balken und kriege ihn einfach nicht weg. Ich brauche jemanden, der stärker ist als ich. So, weißt du, und da ist Jesus, unser König, so. Und das ist so schön, weil er trägt die Last und er nimmt uns Lasten ab. So, und wir müssen nur ihn rufen. Wir müssen am Weg stehen auf der Straße und erwarten, dass er kommt. So, erwarten, dass er kommt, weil wir wissen, dass er kommt. Er hat versprochen, auf all deinen Wegen bin ich bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Auf jeden Schritt, den du gehst, werde ich dir vorangehen, werde ich dir folgen, werde ich in dir sein und über dir. So, und du bist gesegnet, ein gesegnetes Geschöpf. Alles, was du tust, gelingt dir, wenn du auf mich vertraust. Das sind Versprechen von dem Schöpfer. Und deswegen, ich kenne auch diese Löcher in der Straße, ne? In meinem Herzen. So diese Sachen, die leer sind, wo Platz ist, die gefüllt werden müssen, ne? Und wenn du damals an die Kutschen denkst, die da gefahren sind, wo der König drin saß, da gab es keine Federungen, ne? Oder Gummireifen oder irgendwas. Das waren Holz. Räder, riesen Holzräder mit Metall drumherum, ne? Ohne Federung. So. Und wenn da ein kleiner Hügel war, dann ne? So. Und das war kein schönes Fahren, ne? So. Weißt du, und ich kenne das aber, wenn ich auf meinen Herrn warte, wenn mein Herz nach Jesus schreit, wenn ich zufrieden bin und ihm vertraue und wenn ich bereit bin, dass er mein Weg ebnet, wenn ich ihm ebnen lasse, wenn ich ihn machen lasse und abräumen lasse und zufüllen lasse mit ihm, was er auch immer reinfüllen möchte in mein Leben, dann läuft das. Ne? Dann habe ich einen geraden und ebenen Weg. So, da kommt vielleicht mal eine kleine Böe, aber die ist nicht schlimm. Ne? Aber wenn ich mich gehen lasse und ich mein Fleisch wieder mich meinem Fleisch wieder hingebe, ne? Sage, ah, der König kommt, aber erstmal Nickerchen machen, ne? So, erstmal in Schatten setzen, ist zu warm heute, so, erstmal ein bisschen relaxen und meinen Nachbarn quatschen, ne? So, weißt du, dann, und ich meinen Weg verunreinige dadurch oder dreckig lasse, ne? Verwildern lasse, so, dann, da ist es hart, das macht keinen Spaß. So, das ist einfach eine Qual. Ne? Paulus hat gesagt, ich armes Ich. Ne? Ich bin so elend, ich bin so arm. So, ich bin schwach. Und ich will stark sein, aber ich bin schwach. Ich weiß, was ich will und ich sehe mir zu, was ich tue. Und das ist nicht das, was ich will. Ne? So, es gibt keinen größeren Sünder als mich. So, ich bin zu Gott gegangen, weil ich diesen Stachel habe. So, und er sagt nur zu mir nach dreimal beten, hey, lass dir meine Gnade Genüge sein. Der Stachel ist von mir. Und Paulus sagt dann daraufhin, darum will ich mich meiner Schwachheit rühmen, weil in meiner Schwachheit Jesus stark ist. Ne? Weißt du, es gibt zwei Arten, sein Christsein zu leben mit Christus. Das ist entweder, sich stark zu machen und aus eigener Kraft alles zu versuchen, bis man müde ist und sich gehen lässt und Depressionen kriegt, so ein. Ne? Weil man es nun mal allein nicht hinkriegt, so. Oder man erkennt an, dass man schwach ist und ruft seinen Herrn um, dass er Hilfe schickt. Ne? Lässt es ihm machen, so. Und geht sicher Schritt für Schritt beleuchtet mit Lampen an den Füßen durchs Leben, ne? Bis man ans Ziel kommt. Vers 5. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, na, was soll ich denn verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Oh, oh. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Er soll verkündigen, das Leben hier ist vergänglich. Israel zu der Zeit, als es geschrieben war, war noch in Babylon. Gott hat verheißen, 70 Jahre, länger dauert es nicht. Die wussten, er kommt und er holt sie da raus. Aber das ist eine harte Zeit gewesen. Und wir müssen uns da echt immer wieder dran erinnern, wir sind nur ein Hauch. Unser ganzes Dasein hier ist bestimmt, hat ein A und hat ein B. Unsere Zeit, die wir hier haben, die ist noch nicht mal uns gegeben eigentlich. Weil wir haben unsere Zeit verkauft für ewiges Leben, um eine neue Schöpfung zu sein. Haben wir gesagt, dann bring mich um, Sohn. Weil wir vertraut haben, dass er uns anhaucht und uns ein neues Leben dann schenkt. Und wer sein Leben hier verplempert mit den Dingen der Welt, mit menschlichen Träumen und total vergisst, in was für eine Realität er eigentlich reingeboren ist, das ist so traurig, oder? Ich meine, jeder von uns kennt das, oder? Ich kenne das. Dass man von dieser neuen Realität, die Gott einem geschenkt hat durch den Heiligen Geist, in diese scheinbare Realität hier reinkommt. Und man lebt, als ob man, da bräuchte Gott gar nicht drin sein. Du baust dein Haus, du machst deine Arbeit, du dienst deinen Dienst, du liebst, wen du lieben musst. Du kümmerst dich um deine Kids, du kümmerst dich um deine Hobbys, du kümmerst dich um deine Unterhaltung, um deine Freunde, und bla bla bla. Und du sitzt da drinne fest und du denkst nicht einmal am Tag dran, vielleicht hat Gott was vor mit mir. Vielleicht habe ich eine Aufgabe heute. Vielleicht soll ich ein Zeugnis sein. Herr, kommst du heute? Nimmst du mich heute mit nach Hause? Herr, vielleicht möchtest du mich als Werkzeug benutzen. Aber du kommst gar nicht dazu zu fragen und deswegen wirst du auch kein Werkzeug sein an dem Tag. Außer Gott will es unbedingt. Es gibt Tage, wo man abends im Bett liegt und dann drüber nachdenkt, wann habe ich denn heute, habe ich heute gebetet? Habe ich heute irgendwann mit dir geredet? Ich weiß es gar nicht. Und das sind so Tage, wo ich merke, das will ich nicht. Das reicht mir nicht. Das ist so, als ob ich mit meiner Frau zusammenlebe. Aber am Abend denke ich drüber nach und denke haben wir uns heute irgendwann mal unterhalten oder angeguckt? Also ich weiß, irgendwie war da eine Stimme aus der Küche. Stefan! Aber ich hab's nur nebenbei und irgendwie saß noch nebeneinander und irgendwie habe ich irgendwas gehört, Ja, die hat mit mir geredet, aber ich war ganz woanders. Ich kenne das. Das ist oft so, Nach einer Minute, merke ich sie hat geredet jetzt. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich war gerade woanders, kannst du nochmal sagen. Aber mit Gott geht es mir auch so. Ich weiß, aber das hat Gott nicht verdient. Das hat auch meine Frau nicht verdient. Und jeder Mensch würde sagen, Amen, ob er an Gott glaubt oder nicht, so ist es, na klar. Aber Gott doch erst recht nicht, oder? Ich glaube 100%, egal was unsere Sommerchristen so denken und sagen, ich glaube zu 100%, dass Gott jeden Tag, zu jeder Zeit mit uns reden möchte. Dass er immer was zu sagen hat. Natürlich ist er manchmal stumm, ist ganz klar, und natürlich redet er nicht wie wir Menschen, wie ein Wasserfall. Aber ich bin mir sicher, wenn ich Gott Zeit gebe und mal ruhig bin und so, dann werde ich rausgehen und habe ein Zwiegespräch gehabt. Wenn ich mir Zeit nehme und erwarte, Gott zu begegnen und ich hören möchte, was er zu sagen hat, dann nehme ich Gottes Wort und ich verbringe darin mit Zeit und ich gehe nachher raus und sage, ja, danke. Auch wenn es mich nicht geistlich umgehauen hat oder der Heilige Geist auf mich gekommen ist oder sonst was, aber ich begegne Gott. Ne? Und wenn ich im Gebet zu ihm komme und ihm meine Anliegen gebe oder einfach nur Danke sage, so, weiß ich, er hat mich gehört. So, und manchmal reicht das auch schon. Ne? So, die Sache ist, was ist mir wirklich wichtig und wo setze ich Prioritäten? Ne? So, was sind... Mein Leben ist nur ein Hauch. Der Mensch ist nur wie Gras, wie eine Blume. Blüht auf, wunderschön, riecht gut. Und dann mit der Zeit riecht er schlechter. Und mit der Zeit verwelkt er immer mehr und kriegt Falten und schrumpelt ein. Und irgendwann ist er trocken. Ne? So, was sind, und ich darf das nicht vergessen. Ich meine, Alltag ist ein Geschenk, nicht falsch verstehen. Familie ist ein Geschenk. Zu arbeiten ist ein Fluch, aber gleichzeitig auch Segen. Ne? Ich meine, Freunde und Dienst und auch unsere Vergnügungen, ne, unsere Unterhaltungen, und es sind alles Geschenke, alles zum Genießen da. Ne? So, die Vielfalt von Gerüchen und von Essen und Geschmacksrichtungen ist alles Geschenk. Und ich will mein Leben hier auch genießen. Ne? Und auch die Menschen um mich herum und alles, was Gott mir schenkt. Darum geht's nicht, aber es gibt halt eine Balance. Ne? Und wenn mein all dieses physische Mehrgewicht hat, so, dann geht Gott ein. Und es ist nicht richtig und gut. Ne? Was ewig bleibt, ist Gottes Wort. Ne? Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündest. O erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie. Fürchte dich nicht, sagt den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen über ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm. Und was er sich erworben hat, das geht vor ihm her. Ja, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Und die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das ist unser Jesus, ne? Unser Gott. Was ist Gott? Das sind wir. Wir haben alles. Und ich meine, ich weiß auch, genauso wie Paulus es geschrieben hat, ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Ich weiß, wie es ist, reich zu sein. Ich weiß, wie es ist, Hunger zu haben. Ich weiß aber auch, wie es ist, so voll zu sein, dass der Bauch wehtut. Ich weiß, wie es ist, übermüdet zu arbeiten oder eine Predigt zu hören. Ich weiß aber auch, wie es ist, wenn man Hunger hat und einfach brennt und alles wegschalten kann. Ne? Ich weiß beides. Aber was ich auch weiß und oft vergessen will oder vergesse, ist, man, ich kann auf einen hohen Berg steigen jederzeit und habe eine frohe Botschaft, die ich verkünden kann. Und hier steht es ja, steige auf den Berg. Das heißt, mach dich sichtbar als Zion, als Kind Gottes, als Volk Gottes. Stell dich auf einen hohen Berg, nicht auf dein Hügelchen, so ein, ne, wo die Häuser noch. Nee, stell dich so hoch, dass alle dich sehen. Hier auf dem, wie heißt das Ding? Wir haben nur einen Berg. Landeskrone. So, ne, stell dich auf die Spitze von der Landeskrone, so, ne, und verkündige die frohe Botschaft. Und ich kenne so viele Kinder Gottes, die verkündigen eine Botschaft, aber nicht eine frohe. Ne, so eine Botschaft voller Last und voller Leid. So, da ist für mich nichts Frohes drin. Ne? So, Jesus hat uns zur Freiheit berufen, aber ich kenne auch andere Christen, die auch eine Botschaft verkündigen auf dem hohen Berg, so mit Stolz und mit ihrer Fahne. So, weißt du, aber das ist eine Botschaft ohne Heiligung und ohne Pflicht, ohne Gehorsam und ohne einen Weg, der Jesus entspricht. Ne? Ich mache, was ich will, wann ich will, wie ich es will. Punkt. So, auch das ist für mich keine frohe Botschaft, weil das ist so traurig, weil das genau das ist, was ich vor Jesus hatte. Und das ist eine armselige Botschaft. So. Da ist doch überhaupt nichts Neues, nichts Besseres. So. Aber wir haben eine frohe Botschaft. Mensch, du kannst mit deinem Schöpfer wieder zusammen sein und du kannst immer mehr so werden wie er. Frei werden, voller Freude und Frieden. So. Alles, was dem Verstand übersteigt, so. Du wirst Macht empfangen, so die All diese Macht hier unten ist ein Hauch, ist ein Witz. Die Macht, die du empfängst, ist viel mehr als das. So, Gott ist allmächtig, allwissend. So, weißt du, wir müssen uns entscheiden, okay, wofür bin ich da? So, bin ich ein Bild für die Christenheit hier auf der Erde? Ne? Und dann renne ich rum und sage, oh, die Gemeinde ist toll und die Gemeinde ist toll und geh doch mal zu der Gemeinde und du geh doch mal zu der Gemeinde. Fühlt sich wohl in deiner Gemeinde? Ja, na, dann geh doch mal zum Gottesdienst zu der anderen Gemeinde. Du bist doch Christ. So ein Quatsch. Da denke ich so, irgendwas stimmt doch da nicht. So ein, weißt du, das ist einfach nicht von Gott. So, wir haben eine andere Botschaft. So ein, wir haben einen Hirten, der eine Herde hat. So ein, wir haben einen Hirten, der das, was gebrochen ist und jung ist, was verletzt ist, so ein, nimmt, so wie dieses kleine Lamm und auf seinen Schultern trägt. So ein, weißt du, wir haben Gott, der stark ist und groß, so ein, mit einem Knüppel und mit Macht in seiner Hand, aber wir haben auch einen gleichzeitigen Gott, der so eine weiche, eine andere Hand hat, wo er uns vorsichtig trägt, so, wo er uns in seinen Bauch nimmt und seine Wärme schenkt und seinen Schutz, so, und wo er uns trägt, so, und, dass wir nicht laufen können. Und wo die Alten, die Mutterschafe, selbst die werden behutsam von ihm geführt und versorgt. So, und keiner von uns ist verlassen. Weißt du, Gott hat seine Herden und das ist gut so. Weißt du, aber manche müssen auch wir unsere schwächeren Geschwister tragen und sie nicht wegschicken, damit andere die Arbeit tun. Manche müssen, genau wir, dafür sind wir Herde und Gemeinde, müssen wir akzeptieren, dass wir eine Verantwortung füreinander haben und dass wir nicht, weil es uns zu viel Arbeit ist oder wir Angst haben, dass wir schlecht angeguckt oder man eine schlechte Meinung gewohnt hat. So, man kann einfach nicht Verantwortung wegschieben. Genauso wenig, wie ich zu meinen Kindern sagen kann, wenn sie mir zu anstrengend werden wie Timo, gut, dann suche ich mir jetzt Pflegeeltern für ihn. So, wir müssen uns tragen und wir müssen uns annehmen. Weint mit dem Weinenden, so, lacht mit den Lachenden, ermahnt euch, erbaut euch, liebt euch, ertragt euch, haltet zusammen. So, und das, was in Sünde lebt, so, und dafür betet und dem geht nach, so dass die Sünde zugedeckt wird. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. So, und vergebt einander. So, und, weißt du, lasst uns das nicht vergessen, so, und dass Gott eine Verantwortung für uns übernommen hat, aber wir auch füreinander. Und der falsche Weg ist es, Arbeit abzugeben. Das ist einfach nicht von Gott. Vers 12. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in einem Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit der Waagschale? Ja, wer hat denn den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese? Wir haben allmächtigen Gott, den großen Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat und alles, was ist. Und es ist so lustig, oder? Gott hat echt Humor. So ein, das merkst du hier, dass der Schöpfer dasteht, aber er redet so, dass wir es verstehen. Und er sagt, so ein, wen habe ich denn um Rat beten müssen? So ein, ich kenne viele Kinder Gottes, so die meinen es besser zu wissen als der Schöpfer selbst. Ne? Und die dann ihm übersetzen und auslegen, ne? Und sagen, naja, so geht's auch. So ein, Gott hat das nicht nötig. Und dafür bin ich so dankbar. Ich habe dieses Wort, was ewig bleibt, und darauf kann ich vertrauen, weil ich weiß, mein Gott verändert sich nicht, so wie wir es gesungen haben. Ne? Ein Gott, der perfekt ist, der sich nie ändert, der immer die gleiche Überzeugung hat, weil sie vollkommen ist. Ein Gott, der sich nicht irgendwann entschuldigt und sagt, oh, da habe ich wohl einen Punkt verpasst. Stimmt, aus der Perspektive betrachtet, hatte ich Unrecht. Du hast recht, Mensch. Danke, dass du mich daran erinnert hast. So, das wird nie passieren. So, Gott muss nicht nachdenken. So, Gott muss nicht hoffen. Und Gott muss nicht glauben an irgendwas. So, weißt du, Gott ist Gott und er ist da und was er ist, das ist alles. Und das ist so wunderbar, weil wir können zu diesem Gott kommen und dieser Gott hält uns in seinen Arm wie Lämpchen und erklärt uns alles. Dieser Gott ist da und sagt, ich möchte, dass du zu mir kommst vor meinen Thron. Jederzeit, komm und frag mich. Ich möchte antworten. Komm zu mir und wein dich aus. Ich möchte dich trösten. Komm doch zu mir mit der Blindheit und ich möchte dich leiten auf deinem Weg. So. Ich möchte für dich sorgen. Vertrau mir. Komm her mit deinen Nöten. So. Ich möchte dafür sorgen. Ich weiß, was du brauchst. So. Weißt du, und komm her mit deinen Lasten, mit deinen Schwächen und mit deinen Fehlern. Ich trage das für dich. Ich nehme es dir ab und ich mache dich neu. Ich mache dich stärker. Ich läutere dich so, dass du reiner wirst und dass du besser gehen kannst, leichter gehen kannst, fröhlicher sein kannst. Wir haben so einen wundervollen Gott, an dem wir nie zweifeln müssen. Und ich verstehe nicht, dass Kinder Gottes an ihrem Gott zweifeln. Der Weg des Rechts, dass er ihnen Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte. Vers 15. Siehe, die Völker sind wie Tropfen am Eimer. Ein Stäubchen in der Waagschale. Wie viel ist ein Stäubchen? Also wenn du einen Staubkorn auf die Waage legst, da verändert sich nichts. Das ist nichts. Was ist ein Tropfen im Eimer? Ist nichts. Habe ich einen Eimer mit Wasser, mache meinen Finger rein, nehme einen Tropfen weg, habe ich in meinen Augen immer noch genauso viel. So, es fällt nicht ins Gewicht. Aber was hier steht ist, vor Gott ist alles ganz anders als vor uns. Ich meine, er sieht alle Völker, alle Weltmächte, alle Großen und Starken, so mit ihrer Macht und mit ihrem Reichtum und mit ihrem vielleicht auch Gewalt und mit ihrem Enthusiasmus und wie sie toben und, ne, und sich auf den Boden wälzen und gegen ihren Schöpfer streiten. So, ne? Aber für Gott, das ist nichts. Es ist ein Hauch. Es ist nichts, wo er sich Sorgen macht. Selbst die gefallenen Engel, Satan und all die Eintritte von den Engeln, so, selbst die, die da sitzen und sich empören gegen ihren Schöpfer und sagen, ich möchte Gott sein. So, Gott lacht drüber, sagt er. Und auch wir Menschen, wenn wir dastehen und sagen, ich will das aber nicht, was du sagst, so, das ist blöd, so, und ich möchte jetzt eine Beziehung, ich möchte jetzt das und das so, und ich mache das jetzt so. Und für Gott, ne? Es ist nichts, wo er in seiner Persönlichkeit wackelt. Ne? Bei mir ist es ganz anders. Wenn da jemand ist und sagt, deine Predigten sind scheiße, so, da wackelt es bei mir schon in der Persönlichkeit. Ne? So, und da braucht es gar nicht viel. Oder es kommt eine schwere Zeit, wo ich einfach denke, ich kann nicht mehr. So, ne? Ich will nicht mehr. So, das hört nie auf. Ne? Auch das wackelt in meiner Persönlichkeit. Ne? Ich brauche gar kein großes Herr, das mich böse anguckt. Ne? So, wenn ich mein Leben betrachte, dann sind es doch Kleinigkeiten, wo ich denke, oh, ich sterbe. Ne? Wie eine Prinzessin auf der Erbse. Ne? Oh, diese Erbse, oh, ich merke sie immer noch. So, ne, dabei ist es nur eine kleine Erbse. Weißt du? Aber ich sitze da oben auf meinem Matratzenhimmel und heule und bejammer mich und sage, oh, das ist ein Kürbis. Oh, nicht nur ein Kürbis. Oh, ich kann schon gar nicht mehr schlafen. So, ne? Jeden Tag drückt es mich, jeden Tag piekt es mich. So, ne? Hey, wir Menschen, wir sind wirklich Prinzessin, ne? Verwöhnt so, und sensibel. Und auch wenn wir doch mal im Heiligen Geist sind und die Tatsache einfach mal von oben betrachten. Ne? Manchmal tue ich das, ich betrachte mich von oben. So, meine ganze Situation, die mir so zu viel ist. Ne? Und wenn du dich von oben betrachtest, von Blick Gottes her, Mann, wir haben doch überhaupt nichts. So, ne? Ich meine, klar ist es für uns schwer und es tut weh und was auch immer, ne? So, aber in Augen Gottes wissen wir doch ganz genauso, er hat alles in seiner Hand, er hat für alles gesorgt. So, mir kann überhaupt nichts passieren. So, er hat einen wunderbaren Plan und einen wundervollen Weg für mich. Ich brauche mich überhaupt nicht zu kränken oder zu ärgern oder Angst zu haben. Ich bin hier an dem Punkt, weil ich hier an dem Punkt sein soll. So, ich bin bedrängt von der Bedrängnis, weil ich diese Bedrängnis gerade brauche. So, ich bin gesetzt an diesen Ort bei den Menschen, so die mir vielleicht so feindlich sind, weil genau das der Platz ist, den Gott für mich gerade erwählt hat. Weißt du, wenn ich aufhöre, mich selber zu bemitleiden, wie schwer es doch für mich ist und was ich aufzugeben habe, so, dann bin ich bereit, dann bin ich bereit, von Gott den Segen zu empfangen und einen übernatürlichen Frieden zu empfangen und zu erkennen, okay, und anzufangen zu fragen, okay, Gott, warum bin ich hier? Und jetzt gib mir deine Kraft und jetzt gib mir deinen Frieden und gib mir deine Weisheit, so dass ich meinen Dienst hier tun kann. Vers 16. Der Libanon, Ende von Vers 15 noch. Wie ein Stäubchen in der Waagschale sind sie geachtet. Siehe, erhebt die Inseln wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an eine Seite stellen? Das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen dran. Ja, wer aber zu arm ist, der wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Ich will jetzt gar nicht so auf die Götzen eingehen und so, ne? Aber Gott ist halt einmalig, ne? Gott gibt es nur einmal, Gott ist nicht erschaffen. Wie auch immer das funktioniert, ich bin zu klein, um das zu verstehen, aber es ist so. Ne? Weißt du, und Gott hat auch gesagt in den 10 Geboten so, mach kein Bild von mir. Aber es ist super schwer, sich kein Bild zu machen, ne? Deswegen hat er uns Bilder gegeben, die wir nutzen können, um seinen Charakter besser zu verstehen. Zum Beispiel der Vater. Ne? Oder der gute Hirte. Und so weiter. Aber wir selber, wir sollen uns kein zusätzliches Bild machen. Warum? Weil im Endeffekt wird es eh nicht der Gott sein, der da ist. Ne? Nur wer ihn vollkommen versteht, hat ein vollkommenes Bild. Genauso wie ich mir kein Bild von euch machen kann. Ne? Manche kenne ich länger, andere kenne ich nur seit Kurzem. Aber nur, weil ich euch ein paar Mal gesehen habe, ihr ein paar Sachen offenbart habt von euch, ne? Oder ein paar Sachen rausgerutscht sind, weiß ich trotzdem nicht, wer ihr seid. Ne? Ich merke das in der Ehe. In der Ehe merkt man mehr, wer der Partner ist. Ne? Weil da hört man auf, sich zu verstecken. Trotzdem weiß ich auch, dass ich nicht komplett meine Frau sehe. Ne? Und das ist auch gut so vielleicht. Weiß nicht. Aber wie noch weniger kann ich Gott verstehen. Ne? Und ich finde es krass mit diesen Götzen. Ne? Es gibt so eine Gutwetterchristen. Ne? Das kennen wir alle. Das sind die, wenn sie sich danach fühlen, dann sind sie auch da. Und wenn nicht, dann ist alles wichtiger. Ne? Ist halt ein Christ so, der schon Christ sein möchte und darauf besteht, so ein Errettet zu sein, was er auch ist, weil er an Jesus glaubt, der nicht möchte, dass Gott reingeht und was verändert. Außer das, was man vielleicht möchte. Ne? Es sind jemand, der selbst bestimmen will. Und das macht mich traurig, weil Gott hat was Besseres verdient. Ja. Wenn ich das manchmal so beobachte und so, dann kommt es mir so vor, als ob Gott so eine Art halt Genie ist, ne? In der Lampe. Sie bestehen drauf, die Lampe ist immer mit dabei, ne? In ihrem Leben so. Aber den Geist holen sie nur dann raus, wenn sie es brauchen. Ne? Und das geht nicht. So funktioniert die Beziehung nicht mit Gott. Ne? Gott ist kein Genie. Gott versteckt sich nicht in der Lampe und kommt erst dann, wenn ich ihn rufe. Und dann verändert er mein Leben in den Bereichen, die ich mir wünsche. Ne? Gott ist ganz anders zu seinen Kindern. Ne? Er züchtigt, er leitet und er bestimmt. Aber das Schöne ist, hat Jesus gesagt, wer das versteht und wer das annimmt, selbst zu sterben, wer das annimmt für sich, zu geben, anstatt zu fordern, wer das annimmt, dass ich in sein Leben spreche und den Weg vorgebe, wer das zulässt und mir vertraut und mir seine Wünsche und Träume gibt und meine Wünsche annimmt, und seine Wünsche und Träume vielleicht aufgeben muss, der wird glückselig. Die Seele wird glücklich. Der wird heilig. Die Seele wird heil und gesund. Der wird gesegnet und reich. Weil der gibt, der wird auch empfangen. Mehr, als er gegeben hat. Also lass uns das nicht vergessen, die Menschheit hat eine Verantwortung seinem Schöpfer gegenüber. Ob sie das ablehnen oder nicht, aber ich gehöre nicht mehr mir selbst. Und ich benutze aber manchmal mich so, als ob so ist, mein Leben. Ne? Wo ich auch Gott umgehe, um gar nicht erst drüber nachzudenken. Ja. Aber ich merke, wie müde mich das macht. Und wie leer ich werde. Anstatt lieber Gott als Gott zu nehmen und ihm einfach zu vertrauen. Okay, lesen wir noch den Rest. Jetzt geht's schnell. Wir sind gleich fertig. Für alle, die am Einschlafen sind. Wieder wach. Wisst ihr es nicht, Vers 21? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in diesen Grundlegungen der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind. Ja, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Der die Fürsten zunichte macht, ja, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Ja, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt doch eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt, herausgeführt, er ruft sie alle mit Namen, die Sterne im Himmel. Ne? Krasses Namensgedächtnis. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Mein Recht geht, mein Gott. Kenn ich, oder? Ich bin in einer Situation und ich fühle mich so, Gott hat mich verlassen. Jetzt ist er weg. Endgültig. Ja. Wo ich mich dann selbst aufgebe, ne, und denke so, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Da komme ich nie mehr raus. Das wird sich nie ändern. Ne? Es gibt keine Zukunft für mich. Was auch immer. Ne? Weißt du? Aber im Endeffekt habe ich meinen Blick nach unten und nicht nach oben. Ne? Weil wir wissen auch, wie Gott ist. Wir wissen auch alle seine Versprechungen, die er uns gegeben hat. Und er kann nicht lügen. Er kann sein Versprechen nicht brechen, so wie wir. Und er tut es auch nicht, weil sonst wäre er nicht mehr Gott. Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde, noch matt. Und sein Verstand ist unerschöpflich. Gott wird nicht müde. Gott wird nicht matt. Und Gott ist nicht zu blöd. Er gibt den Müden Kraft. Und Stärke genug dem Unvermögenden. Ich mag das so. Dann lesen wir noch weiter. Knaben werden müde und matt. Und junge Männer straucheln und fallen. Das ist normal. Und ich finde das so schön, weil wir alle wollen Gott gefallen, unserem Schöpfer. Wir alle meinen es ernst und wir wollen ganz stark sein. Und wach. und den Weg so gut wie möglich gehen und so gerade wie möglich. Dinge bewirken, die Welt verändern, ne? Weißt du, aber Gott selber sagt das zu seinen Leuten hier, zu uns. Der junge Starke, ne? Auch der wird müde und schwach. Auch der verliert seine Kraft irgendwann, ne? Du kannst nicht ewig buckeln und machen und tun, so aus deiner Kraft. Das schaffst du Mensch nicht. Und auch die jungen Männer, die straucheln und die fallen. Und ich kenne das, ich schaff's nicht. Genauso wenig, wie Paulus das geschafft hat. Der gesagt hat, ich falle, aber ich stehe gleich wieder auf und mitleide mich nicht selbst. Sondern ich tue einfach so, als ob nichts war. Ne? Und nicht falsch stehen, das ist nicht Gnade ausnutzen und das ist auch nicht, nicht Buße tun, sondern genau das ist Buße tun. So ein Buße tun ist einfach wieder richtig zu laufen. Und wenn wir fallen, dann haben wir einen Grund, wieder die richtige Richtung zu wählen. Aber das reicht doch. Ich komme zu Gott und ich sage, nee, das ist nicht so richtig. Herr, das will ich nicht. Es tut mir leid, dass du auch dafür sterben musstest. Ich laufe jetzt weiter. Als ob jetzt nicht war. So mächtig ist dein Blut. So groß ist deine Gnade. Das ist ein Riesengeschenk, was wir haben. Er versteht unsere Schwachheit. Er wurde in allem versucht, aber ohne Sünde. Aber er kann es nachvollziehen, wie es uns geht. Und er sieht, dass er uns nicht sich gleich gemacht hat, sondern uns ähnlich, ihm ähnlich. Ne? Aber wir haben was die Menschheit ohne Gott nicht hat. Wir haben Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen, gerade in den Bereichen, wo wir müde sind, wo uns Kraft fehlt, wo wir straucheln, wo wir fallen. Gerade in den Bereichen dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns nicht heulend zurückziehen müssen in irgendeine Ecke, sondern dass wir eine andere Möglichkeit haben, was die Menschheit so nicht hat, ohne Jesus. Vers 31. Aber die auf den Herrn harren oder vertrauen, kommt auf die Übersetzung drauf an. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft. Weißt du, der Schlüssel ist nicht, dass ich mir vornehme, heilig zu sein oder Gott zu gefallen, viel zu beten, viel zu lesen, viel zu lieben, viel zu dienen, sondern der Schlüssel in allem, was ich im Alten und im Neuen Testament finde. Aber vielleicht geht das auch mir nur so, ne? Gott macht jeden Christen irgendwie eine andere Seite als Gewicht, ne? Bei mir ist es das Vertrauen. Gottvertrauen ist für mich die Erfüllung allem. So ein Vertrauen ist mehr als Hoffnung zu haben. Vertrauen ist viel mehr als zu glauben. So ein Vertrauen ist für mich Liebe. Vertrauen ist für mich die Praxis des Glaubens und der Erkenntnis über Gott. Wenn ich vertraue, dann heißt es, ich habe es angenommen und für mich ist es Realität geworden, dass Gott Gott ist. Und dass er nur Gutes will für mich. Weißt du, wenn ich meinen Gott anerkenne als Gott, dann ist doch alles andere nichtig und klein, oder? Und ich merke das so, Gott schickt mich in wüsten Zeiten, ne? Und da komme ich rein, manchmal durch Krankheit, manchmal durch dumme Leute, manchmal was auch immer, dass er mich einfach laufen lässt, und ich einfach meinen Weg wähle. Ne? Aber im Endeffekt komme ich an dem Punkt immer wieder, und da bin ich dankbar für, weil er mich dorthin leitet in seinem Geist, dass ich auf meinen Knien lande und sage, ich kann es nicht. Ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht. Ich kann das nicht mehr alleine machen. Mach du. Ich will jetzt, dass du das tust. Und ich flehe dich an, dass du das jetzt machst. Und ich will dir jetzt danken dafür, weil ich weiß, dass du das machst. Ich weiß, wer du bist. Weil du es sagst. Und ich merke, wenn ich Gott mein Leben hingebe und ihm machen lasse, wenn ich wirklich mich selbst verleugne, wenn ich sage, ich vertraue dir einfach alles an. Ich versuche es nicht selbst zu machen. ich vertraue dir einfach. Und was du sagst, will ich tun, egal wie komisch das für mich ist. Aber wenn ich es mache, ich merke, ich fliege auf wie ein Adler. Weißt du, und dieses hier, da muss ich nochmal drüber nachdenken, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ja. Aber wie fahren denn Adler auf? Ne? Und da muss ich an Kolibri denken. Und ich bin oft wie ein Kolibri. Ne? Ein Kolibri schlägt 100 Mal in der Sekunde die Flügel, ich weiß nicht. Ne? Weißt du, aber ich kämpfe, ich mache, ich denke, ich überlege, ich tue, ich mache, ich denke, ich überlege, ich fahre, schaffe ich nicht. Ah, 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 ah. Ne? Der Kolibri ist die ganze Zeit am Ackern und am Machen und keine Ahnung, der braucht viel Kraft und Energie, um sich fortzubewegen, in der Luft zu bleiben. Ne? Aber der Adler ist viel größer und viel schwerer als ein Kolibri. Braucht also viel mehr Kraft und Energie, um sich in der Luft zu halten. Aber der Adler streckt seine Flügel aus und lässt sich fallen und lässt sich von der Luft gleiten. Der macht gar nichts. Der lässt einfach die Luft arbeiten, die mehr Kraft hat als er. Weißt du, und das sagt Gott hier, vertrau doch mir und hör endlich auf zu kämpfen. Und lass mich doch kämpfen. Du brauchst doch nicht mehr zu tun, als dich fallen zu lassen. Und ich trag dich da durch. Und das Coole ist doch, guck dir doch mal den Kolibri an. Und den Adler.
Wow.
Ich möchte ein Adler sein. Ich möchte chillig sein. Und ich möchte mit seiner Kraft fliegen. Und das ist das, was Gott hier meint. Wer mir vertraut, dass ich Gott bin, allmächtig, der vor nichts Angst hat, der nicht müde wird, der nicht matt wird, der nicht belehrt werden muss, sondern der alle belehrt, weil ich alles weiß. Wer vertraut, dass ich der Schöpfer bin, der alles in seinen Händen hält, dem nichts entgeht. Wer mir vertraut, dass ich Gott bin und mir vertraut, dass ich es gut mit dir meine und dich segne in jedem, auch wenn es schwer wird mal für dich, und du eine Erbse spürst unter deiner Matratze. Aber wenn du mir das glaubst, dann bist du getragen. Und du überfliegst deine Probleme. Und ich habe das oft erlebt, bei Freunden, also Brüdern und Schwestern, oder in Büchern oder in der Bibel, die leiden müssen für Jesus, für ihre Liebe, weil sie auf dem Berg stehen, auch wenn unten das Volk ist, das sie morden möchte deswegen. Trotzdem stellen sie sich hoch über alle Köpfe und schreien die frohe Botschaft aus, diesen Weg, Jesus Christus. Und die müssen viel ertragen, auch ihre Familien müssen viel leiden und ertragen, aber trotzdem, keine Ahnung, die schweben einfach. Du siehst einfach Gott in ihrem Leben. Wenn du dich mit denen unterhältst oder mit ihnen sie beobachtest, oder wenn du über sie liest, du siehst einfach nur Gott in ihrem Leben. Und das will ich. Ich will kein Gemeindekonzept, Programm und dies und jenes und das besser und da und mehr bessere Uhrzeiten oder sonst irgendwas so. Das funktioniert nicht. Da müsste ich ja noch mehr kämpfen. Und irgendwann ist das out und dann muss ich noch was Neues machen, weil meine Persönlichkeit auch irgendwann out ist. Und man mich nicht mehr singen hören will und nicht mehr reden. Dann muss ich vielleicht alles in Pantomime machen oder so. Und dann muss ich mich noch mehr vorbereiten. Und ich will das nicht. Es ist doch viel besser, wenn wir einfach annehmen, was Gott aus uns macht. Zufrieden sind mit dem, was Gott uns gibt. Und ruhig im Herzen erwarten, dass er noch mehr macht und uns noch mehr gibt. Lass ihn machen. Dann wirst du nicht müde sein, nicht matt, nicht straucheln und nicht fallen, sondern wirst zufrieden sein, auch in der Hölle. Also in der in der weltlichen Hölle. sag ein anderes Wort. Ist falsch. Dann wirst du auch zufrieden sein, selbst wenn es dir vorkommt, als ob du gerade in der Hölle sitzt. Umgeben von Gottlosigkeit und Qual und Leid. Lass uns beten. Danke, dass du uns das so zurufst und dass du das willst, Herr, und dass du willst, dass du erhoben wirst und an erste Stelle kommst. Herr, du bist der uns immer und immer wieder zuschreit durch sein Wort oder im Geist. Und vertrau mir. Und ich will dir vertrauen. Und eigentlich ist es so leicht und doch kommt es mir oft so schwer vor. Und ich mach's mir so kompliziert. Einfach loszulassen, einfach meinen Verstand auszuschalten, meine Möglichkeiten einfach von dir was zu erwarten, Sohn. Herr, das will ich aber. Und ich will das mehr, Herr. Ich werde so müde, wenn ich Kolibri spiele. Und ich danke dir, dass du es uns so einfach machst eigentlich, so, wenn wir es nur akzeptieren. Und auch da in dem Glauben will ich wachsen. Ich bitte dich für uns alle hier, dass du uns in diesem Glauben wachsen lässt und uns immer wieder beweist, dass du Gott bist. Dass du es gut meinst, dass du alles in deiner Hand hast und einen wundervollen Weg. Und ich möchte lernen zu akzeptieren, mein Schicksal. Ich möchte lernen, deinen Weg zu akzeptieren, so, den Schritt, den ich tun muss jeden Tag. Ich würde vertrauen, dass alles gut wird. Dass alles Sinn macht. Und ich möchte nicht gegen deinen Plan kämpfen, sondern mich freuen einfach, dass ich mittendrin bin. Und ja, manchmal ist es ein Kampf, manchmal ist es Krieg, aber trotzdem weiß ich, wer siegt, Herr, und dafür danke ich dir so sehr. Ja, ich danke dir, dass wir uns eine Siegerseite aussuchen können und nicht uns fragen müssen, welche Seite gewinnen wird. Wir haben mehr als Hoffnung. Wir haben mehr als Glauben, Herr. Wir haben dich. Und ich danke dir, dass du so wunderbar bist und unveränderlich und dass ja, du uns dein Wort gegeben hast. Dass in Ewigkeit bleibt. Weil du in Ewigkeit bleibst. Unveränderlich. Und ich habe mich verliebt in dich vom ersten Tag an. Ja, ich will nicht aufhören, dich zu lieben, Herr. Dir zu vertrauen. Das ist Liebe. Ja. Und den Rest zeig uns, Herr. So, dass wir tiefer gehen können mit dir und verändert werden. Also bitte füll uns mit deinem Geist jetzt und gib uns eine gesegnete Zeit noch in der Anbetung und im Gebet, Herr. Und ja, so dass es keine Last ist, sondern ja, eine Freude. Ja, du hast es echt verdient, angebetet zu werden. Ja. Amen. Lass uns noch zwei, drei Liedchen singen und